Was, wenn du anders bist?
Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer.
Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung.
Über den Umgang mit Vielfalt am Beispiel Kirche unterhalten wir uns heute hier. Elke und ich wie immer und wir haben einen Gast, den Georg. Und der Georg, der ist sozusagen Insider, hat die Kirche als Arbeitgeber gehabt und war im Bereich Bildung zuständig. Und ein bisschen mehr, Georg, erzählst du über dich, dass wir wissen, was so mit dir los ist.
Ja, erstmal noch ein ganz kurzes herzlich willkommen an den Georg auch von meiner Seite. Ich finde es schön, dass wir heute mal wieder zu dritt sind.
Ja, klasse. Vielen Dank für das herzliche Willkommen und danke, dass ich hier bei euch im Podcast sein darf. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. In der Tat, ich habe Kirche als Arbeitgeber erlebt. Ich bin Theologe, habe viele Jahre als Pfarrer gearbeitet bis vergangenen Herbst und war zuletzt in der Leitung der Landeskirche für den Bereich Aus- und Fortbildung, also für den Nachwuchs, für den Pfarrdienst, aber auch für alles das, was an Fort- und Weiterbildung für diejenigen angeboten wird, die im Dienst der evangelischen Landeskirche sind.
Ja, und du bist ja auch sehr viel rumgekommen in der Welt, hast auch lange im Ausland gelebt. Das finde ich auch so super spannend. Und wir versuchen jetzt einfach mal ganz viel abzudecken von deinen Erfahrungen. Unser Thema ist ja auch Vielfalt. Also wenn du im Ausland lebst, dann hast du da natürlich auch andere Kulturen kennengelernt. Und im Umgang damit, wie ging es dir da oder wie geht es dir da, Georg?
Also ich meine, das Anderssein zu erleben oder Vielfalt wahrzunehmen, ist insofern auch ein lebensgeschichtliches Thema, also ein ganz persönliches, biografisches Thema, weil es für mich ja hieß, was bedeutet es, als schwuler Mann in einer Institution zu arbeiten, in einer Kirche, die sich lange Zeit mit diesem Thema schwer getan hat und Leute auch diskriminiert hat. Ja. Das gehört zur Geschichte meiner Kirche mit dazu. Und das ist natürlich für mich von daher ein prägender, ein wichtiger Zugang zu dem Thema Umgang mit Vielfalt.
Ja. Elke, wolltest du was fragen?
Ja, eigentlich, ich sag mal, leider sich irgendwo schwer getan hat. Ne? Aber wenn man überlegt, dass ja alles auch so die Rechte von homosexuellen oder queeren Menschen das eigentlich ja ein relativ junges Thema ist, ne? Ist das ja erschreckend teilweise, auch wie lange wir gebraucht haben, um damit, ich sag mal so in Anführungsstrichen, einen normalen Umgang zu finden. Und dann natürlich Institutionen,
wenn das überhaupt so ist, muss ich sagen.
Ja, genau, aber dann natürlich Institutionen, die noch sehr, ich will mal sagen, traditioneller sind, ist es natürlich nochmal ein anderes Ding. Ne? Also, aber ich bin immer wieder erschrocken eigentlich. Wir haben 2025 und ja, so lange reden wir da noch gar nicht offen drüber.
Das stimmt, also das kann ich auch so ein bisschen biografisch festmachen. Ja. Also ich bin ja Jahrgang 60, das heißt, bin in den 60er und 70er Jahren groß geworden und als ich Teenager war und als ich für mich langsam klar hatte oder gemerkt habe, dass ich eben nicht hetero bin, sondern schwul, wäre es noch ganz schwierig gewesen, in der eigenen in der Schule, im Elternhaus, im sozialen Umfeld, aber eben auch in Systemen, in Zusammenhängen wie Kirche oder ja. Öffentlichkeit, unbefangen darüber zu sprechen. Das ging erst los in den 1970er Jahren dann. Und von daher war da ganz viel Befangenheit, ganz viel Schweigen und es gab ganz wenig Vorbilder auch. Mhm. Und was sozusagen für meine Altersgenossinnen und Genossen selbstverständlich war, dass es sozusagen Gegenüber gibt, wo du denkst von, okay, das ist jetzt ein Lebensmodell, das finde ich gut oder das, da will ich anders mit umgehen, gab es für mich als schwulen Jugendlichen eben kaum oder gar nicht.
Ja, ich versuche mich da gerade rein zu versetzen und denke so an meine eigene Zeit, weil wir sind ja der gleiche Jahrgang. Wir sind auch im gleichen Monat geboren, also ganz nah zusammen da. Und wie ich selber da so getickt habe. Und das ist mit Sicherheit auch mit ganz viel, also was du selber einfach da an Unsicherheit schon mitgenommen hast, obwohl ich jetzt, sage ich mal, prima ins Klischee gepasst habe. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie belastend das ist oder vielleicht auch welche Ängste das mit sich bringt, da an sich irgendwie festzustellen, ich passe nicht in diese Standards rein. Also das ist ja mega anstrengend.
Naja, vor allem, wenn man ja auch überlegt, dass man sich als Jugendlicher, sage ich mal, so in der Pubertät ja auch von Eltern oder so abgrenzt und ja tatsächlich andere Vorbilder sucht, die es dann aber nicht gibt und gleichzeitig immer gegebenenfalls auch über das Thema Sexualität dann auch noch nicht richtig mit den Eltern reden kann. Also stelle ich mir auch sehr schwierig vor finde es, spannend zu sagen, habe mich da trotzdem ja irgendwie durchwursteln müssen. Ne? Und ich denke, es gibt immer noch, auch heutzutage, viele junge Menschen, die da ja auch irgendwo nach wie vor mit hadern. Ne? Also wie gehe ich damit um? Wem darf ich sagen, wo habe ich Angst, dass ich Diskriminierung erlebe, dass ich ausgegrenzt werde? Also das ist ja nicht... Theoretisch ist es leichter geworden, aber genau, es ist nicht weg.
Es ist nicht weg und es ist, hat jetzt auch nicht nur mit, weil Kirche so eine konservative Institution wäre, zu tun, sondern es ist nach wie vor real an vielen Stellen bei uns. Ich habe neulich mich mal mit einem jungen Schwulen, also jetzt aus meiner Babyboomer-Perspektive, jungen Schwulen unterhalten, der eben erzählt hat, wie er vor jetzt 10 Jahren als Jugendlicher eben auch ganz wenig Akzeptanz oder Offenheit dort, wo er im ländlichen Raum im deutschen Südwesten groß geworden ist. Also das ist jetzt nicht automatisch alles ganz easy, bloß weil wir insgesamt so in vielleicht in dem, wie wir das medial wahrnehmen oder so, inzwischen Gott sei Dank eine viel größere Offenheit haben und wir inzwischen bei Ehe für alle angekommen sind und so weiter.
Ja, aber es gibt ja auch genügend Rückwärtsbewegung und es gibt auch in anderen Kulturen immer noch die Verbote. Und das kriegst du jetzt sicherlich öffentlicher mit durch soziale Medien und durch einfach eine andere Kommunikation, Internets und so weiter. Internet.
Und, auch nett.
Genau.
Das sage ich mal im Spaß. Genau, das Netz. Gerade deshalb, das gibt ja auch Raum für verbal mit Dreck zu werfen und Menschen zu beschimpfen und anzugreifen. Und anders sein war immer schon schwierig. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist anders und wer sagt, was gehört dazu oder so.
Also, wir erleben da.
Wenn man sich überlegt, dass ja auch viele jetzt nicht nur die in der Kirche arbeiten, sondern auch in anderen Unternehmen und Organisationen, auch da sich teilweise nicht trauen, offen über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen. Ja, also ich erinnere mich, wir haben einen sehr guten Freund, der auch schwul ist und der lange Zeit bei einem Arbeitgeber war, wo das ein absolutes Tabuthema war. Und ich mit ihm Termine wahrgenommen habe als Freundin, in Anführungsstrichen, was mir nicht schwer gefallen ist, weil wir uns gut kannten, ja, aber wo ich immer gedacht habe, wie bescheuert ist das denn, ja? Also so diesen Teil der Persönlichkeit an der Firmentüre abzugeben und dann so tun zu müssen, als wäre ich in Anführungsstrichen halt auch normal. Ich meine, der hat dann auch gewechselt, aber weil es einfach belastend war. Und das ist jetzt noch keine 30 Jahre her, ne? Und deswegen, ja, es hat sich was bewegt, aber manchem dreht man, glaube ich, gefühlt auch auf der Stelle.
Ja, und es ist im Grunde auch aus der Perspektive des jeweiligen Arbeitgebers, egal ob der Arbeitgeber jetzt Kirche heißt oder ein Unternehmen ist oder ein Verband, eine Behörde, ist es ja auch im Grunde dumm. Also weil wenn ich will, dass Menschen gern und mit allen Ressourcen, die sie haben, sich engagieren in ihrem Beruf und für das Miteinander in einem System, in einer Organisation, einer Firma, dann ist es dumm, wenn die das Gefühl haben, ich kann da jetzt als Person, zu der eben unter anderem auch meine sexuelle Orientierung, meine Lebensform, meine Lebenssituation dazu gehört, ich kann da nicht gut da sein, ich bin da nicht akzeptiert oder gibt es einen grundsätzlichen Vorbehalt. Also insofern ist es auch unklug, aber es ist natürlich auch eine Frage von, wie gehen wir mit Menschenrechten oder mit Rechten
Haltung,
um,
da haben wir es wieder. Ja, genau.
Ja, aber ich habe
sind die anderen
schon,
auch wichtig?
Ich habe tatsächlich schon in einem Workshop, wo es um Sensibilisierung für das Thema Diversity oder Vielfalt ging, jemanden drin sitzen gehabt, als ich dann so über diese Dimensionen gesprochen habe. Und dann war das genau das Thema sexuelle Orientierung und auch Religion, wo diese Person dann meinte, also um Gottes Willen, sie will auf gar keinen Fall, dass da jemand im Unternehmenskontext drüber redet. Das sind private Themen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht wissen. Boah, wo ich gedacht habe, Halleluja, das ist leider der falsche Ansatz. Und so wie du es gerade gesagt hast, Georg, ich grenze Teile dieser Persönlichkeit aus und da fühle ich mich nicht wirklich dazugehörig. Ne?
Klar, und natürlich haben die Kirchen oder jetzt konkret die, in der ich jetzt ein Berufsleben lang gearbeitet habe, da auch eine gute Wegstrecke inzwischen zurückgelegt, Gott sei Dank. Also es gab natürlich Zeiten, in denen es eine massive Ausgrenzung gab von Leuten, die eben nicht sozusagen einer herrschenden Sexualnorm oder dem, was man angenommen hat, dass sozusagen das biblische, das eigene Wertezeugnis im Blick auf Lebensform ist, entsprochen haben. Aber das war natürlich auch hart errungen. Also das ist nicht einfach so gekommen, sondern da war auch viel. Und ich habe das ja zum Teil selber auch mitbekommen oder mitgestaltet, wie viel da auch an Anstrengungen, Auseinandersetzung und auch Kampf nötig war, um da die Spielräume zu erweitern, dass Leute da eben gut leben und sozusagen frei atmen können.
Oh. Das finde ich total interessant, ich habe auch mitgestaltet. Hast du da ein Beispiel? Oder ich meine, das wird wahrscheinlich durch Gespräche passiert sein, mitgestaltet. Wie konntest du das? Wie ging das? Wie hat das funktioniert?
Ja, also als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, wäre es noch kaum denkbar gewesen, dass jemand als Pfarrer oder Pfarrerin offen in einer nicht heterosexuellen Beziehung, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt oder gar mit einem ein schwuler Pfarrer mit seinem Partner im Pfarrhaus lebt. Also da war sozusagen Verdecken und Verschweigen waren da die Mechanismen. Und das hat sich dann im Lauf der späten 80er und dann der frühen 90er Jahre auch verändert, einfach weil Leute sich also auch zusammengetan haben, einfach auch ihre Interessen angefangen haben zu vertreten, zur Sprache gebracht haben, auch laut geworden sind, wo es nötig war. Und wir dann eben so ein Netzwerk von schwulen Pfarrern und lesbischen Pfarrerinnen gegründet haben und ins Gespräch gegangen sind, gerungen haben mit der Kirchenleitung. Und das ist natürlich herausfordernd gewesen in einer Landeskirche wie Württemberg, wo ich jetzt dann war, die eben ein sehr starkes, konservatives, pietistisches Milieu auch hat und davon geprägt ist, mit all dem, was das auch an Reichtum für die Kirche, also an Bereicherung bedeutet hat, aber eben auch an extremen Widerständen gegenüber Veränderungen in diesem Bereich.
Also das heißt, ihr habt euch zusammengetan, das heißt, möglichst von klein nach mehr, also mehr Menschen umso besser und habt geredet und habt Fragen gestellt.
Haben uns natürlich einfach auch erstmal unterstützt, auch im Sinne von gut wahrzunehmen, aha, da gibt es auch noch andere, die sind in einer ähnlichen oder gleichen Situation. Und das ist natürlich einfach auch ein Stück Rückhalt und Austausch. Und dann aber eben auch sozusagen als nächsten Schritt zu sagen von okay, und was ist jetzt dran? Was können wir, was müssen wir tun, damit sich da was bewegt? Denn von selber, das war unsere klare Annahme, wird sich da jetzt nicht so schnell was bewegen. Und wir müssen uns zusammentun und wir müssen Bündnispartner suchen. Das ist dann ein nächster Schritt gewesen, dass wir uns eben innerhalb des Systems Kirche, innerhalb der Landeskirche dann eben verbündet haben mit anderen. Jetzt auch Leute, die jetzt selber gar nicht einen queeren Hintergrund hatten oder in der Situation waren, aber die gesagt haben von, da muss ich was tun, das kann doch nicht so bleiben, das ist ein Zustand, den ich nicht so haben möchte und der auch dieser Kirche nicht würdig ist, sozusagen. Und das hat dann Schritt um Schritt einfach vieles an Veränderungen auch mit sich gebracht, sodass es dann später selbstverständlich war, dass ich mit meinem Partner, mit meinem Mann im Pfarrhaus leben und arbeiten konnte und viele andere Schritte, die seither passiert sind.
Ich finde das beruhigend, weil selber so, wir sind ja wahrscheinlich alle mit verschiedenen Situationen hier im Umfeld, im Leben, in der Politik oder so unzufrieden. Und dieses, ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, oh, weißt du, so zu Demo mitgehen, eigentlich bringt das nichts. Weil es gibt ja schon viele Demos für irgendwas und Widerstand und Kampagnen unterschreiben oder so. Nur es bringt doch was. Weißt du, du musst halt gucken, jeder für sich. Aber eins ist klar, nichts machen bringt definitiv nichts.
Ja. Absolut. Also ich denke ja auch oft, dass jetzt gar nicht mal überall ja die böse Absicht herrscht, zu sagen, ich will diese anderen, wer immer die auch sind, also mit welcher Form von Vielfalt da jemand kommt, ich will die bewusst ausgrenzen, aber wir haben andere Lebenswelten oft gar nicht auf dem Schirm. Ja? Und das ist ja dann auch wichtig, das sichtbar zu machen und auch die Vorteile davon darzustellen. Also ich denke jetzt gerade in der Kirche, die ja auch die Mitglieder der Kirche sind, auch bunt, ja, mit allen möglichen Hintergründen. Und wenn ich da sag, ich will diese Menschen auch erreichen, dann erreiche ich die ja auch viel besser, wenn die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Repräsentanten dieser Organisation das auch ein Stück weit auch widerspiegeln, ne?
Wenn die das auch abbilden.
Genau.
Ich meine, es ist uns allen klar, und das geht ja jetzt nicht nur in einem Bereich wie Kirche so, dass wir gern mal einfach auch mit unseresgleichen in unserer Bubble zugange sind. Das hat einen Komfortfaktor, das macht die Welt einfacher und so weiter, aber es entspricht eben nicht der Realität. Und das kennt Kirche auch von ihren Anfängen her. Also schon im Neuen Testament wird beschrieben, wie dann so in einer Gemeinde, wie in einer jungen Christengemeinde wie in Korinth, gern sozusagen die Reichen und andere Gruppen so gern unter sich waren und einfach einander auch ein bisschen ignoriert haben oder dann einfach auch, ohne das vielleicht böse zu meinen, aber nicht gut miteinander umgegangen sind. Dass dann einfach dort die schon damals die Lernaufgabe war von, okay, die anderen wirklich wahrnehmen und dazu muss ich mich mit ihnen auch auseinandersetzen, muss ich sie sehen, muss ich in Kontakt kommen. Dann.
Es gibt ja auch den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist ja eine einfachere Geschichte für uns, wenn wir Menschen entweder mit gleichen Werten haben oder die ähnlich ticken wie wir, dann ist damit, sag mal, im Prinzip ein Zusammenleben eher leichter, als wenn ich mich mit irgendwas Neuem auseinandersetzen muss. Und wir sind ja auch mal von Haus aus eher bequem gestrickt. Es ist auch sicherlich im Hirn verankert oder so evolutionär verankert, dass dieses Gleiche weniger Gefahr bedeutet und einfacher ist. Dass daher auch so unbewusste Muster eine Rolle spielen.
Ja, absolut. Und natürlich auch so, dass ich oft mir, wenn ich jetzt immer in meiner eigenen Bubble unterwegs bin, mir ja auch gar nicht vorstellen kann, wie geht's jemand anderem mit dem Anderssein, ne? Weil ich halt immer meinen eigenen Blick habe und in ja auch so, ich sag mal, in dem Fall auch Mehrheitsgesellschaft in Heteronormativität aufwachse oder das um mich rum sehe. Und woher soll ich denn auch ein Gefühl dafür kriegen, wie geht's jemand anders damit, der sich ausgegrenzt fühlt, vielleicht, der sich nicht gesehen fühlt? Das muss man ja auch erstmal auch da in Kontakt kommen. Ich denke auch immer, das Wichtigste ist tatsächlich bei dem Thema Vielfalt mit anderen in Kontakt kommen und sich austauschen und vielleicht auch mal eine blöde Frage stellen, aber anders funktioniert es ja nicht, ne, dass ich dazulernen kann.
Überhaupt fragen.
Genau.
Ja? Genau. Und in der Tat auch riskieren, dass es ja nicht sofort, ich es nicht sofort verstehe oder wir es nicht sofort auf einer Wellenlänge sind, sondern dass auch das in der Tat ein bisschen Mühe oder Geduld oder Anstrengung braucht, um sozusagen wirklich jemand anderes bewusst wahrzunehmen, denn aber auch zu merken, was da an Potenzial, also auch an Bereicherung darin liegt, wenn ich jetzt nicht nur in meinen Selbstverständlichkeiten, in meiner Gruppe, in meiner sozialen Herkunft, das ist einfach auch kein realistisches Bild von unserer Welt.
Und nee, ist auch kein, ich sag mal, per se gutes Lebensbild. Auch da fällt mir jetzt wieder so ein Bild ein, die Monokultur, ne, im Wald.
Genau.
Die ist halt krankheitsanfälliger als Mischwald. Und das ist Natur. Also Vielfalt ist Natur.
Genau, ja, das finde ich ist ein super Beispiel, aber viele, und meine, wir erleben es ja jetzt gerade wieder, wo wir teilweise über Spaltung der Gesellschaft reden, soweit würde ich nicht gehen, aber doch eine starke Polarisation da ist, dass viele eigentlich das ja wieder wollen, ne? So ein Stück weit mehr Monokultur, was sicherlich ja uns nicht weiterbringen wird.
Ja. Genau, und ich meine, wir führen ja jetzt auch unser Gespräch zu einem Zeitpunkt, wo wir merken, dass so ein Thema wie Diversity in einem großen Land wie den USA wieder sozusagen tabuisiert wird, also für entbehrlich, gar für feindselig erachtet wird, oder wo es in Ländern wie Russland oder Türkei oder Ungarn schwierig ist, als queere Menschen auf die Straße zu gehen, wo Christopher Street Day verboten wird und so weiter. Also auch das macht deutlich, es ist nicht mit einem Mal getan und dann geht's alles nur weiter in lichte Höhen und so hinein.
Nee, sicherlich nicht.
Ja, das zeigt also dranbleiben ist ein Muss und es lohnt sich aber auch. Du hast ja auch gesagt, Georg, dass sprachfähig sein, das finde ich so einen sehr schönen Ausdruck, sprachfähig sein und mit Blick auf die eigene Person sprachfähig sein, dass das stark macht, dass das dir ja die Möglichkeit gibt zum Austausch und dich auch zu positionieren und behaupten.
Mhm. Genau, das dabei hilft eben tatsächlich, wenn ich auch sozusagen so solidarische Erfahrungen habe, also andere Leute mit mir unterwegs sind, die, wie ich es vorhin ja beschrieben habe, eben auch sich zusammentun, sich vernetzen. Also unterstützende Netzwerke sind was Wichtiges dabei und in der Tat Dinge auch klar zu benennen, gar nicht im Sinne von Polarisierung steigern, sondern von einfach Dinge sichtbar machen, eigene Situation oder Dinge, die noch nicht, die im Argen liegen, die noch nicht, nicht okay sind, einfach auch zu benennen und damit, indem ich sie benenne, eröffne ich auch Möglichkeiten zur Veränderung. Ne?
Das ist doch, finde ich, ein toller Schlusspunkt für unsere heutige Folge. Aber ich glaube, wir machen ja weiter, weil es noch viele Fragen gibt, die wir mit dir, Georg, besprechen wollen und können. Genau, also für heute erstmal hier, finde ich, das war ein gutes Schlusswort für diesen Teil. Würde ich mal sagen, machen wir einen Cut und es geht dann in 14 Tagen einfach nochmal weiter. Also bleibt dran.
Gut, also erstmal danke, Georg, für heute und wir hören uns bald schon wieder und setzen da nochmal an. Bis dann.
Sehr gerne.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.